Hey Leute, bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis, vielleicht auch eine kleine Bitte. Wir sind im Rennen für den Deutschen Podcastpreis und zwar für den Publikumspreis in der Kategorie Wissen. Und genau Publikum, da kommt ihr ins Spiel. Wenn ihr mögt, dass wir das Ding gewinnen, weil ihr uns mögt und gerne unseren Podcast hört, dann geht doch mal auf www.deutscher-podcastpreis.de und da könnt ihr abstimmen für die eine Stunde History Publikumspreis Wissen. Und jetzt geht's los.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
Ein Klischee über Deutschland ist ja, dass es hier unglaublich viel Bürokratie gibt. Und das ist ja oftmals leider nicht nur ein Klischee. Aber manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn alles extrem genau nachgehalten und vereinbart wird. Zum Beispiel, als nach dem Zweiten Weltkrieg Menschen, vor allem aus Südeuropa, nach Deutschland kamen, weil hier Arbeitskräfte gebraucht wurden. Da wurden Verträge vereinbart. Es wurde genau festgelegt, wie lange diese Menschen bleiben dürfen und wer überhaupt kommen darf. Und auch als diese zeitliche Begrenzung teilweise aufgehoben wurde, war bekannt, wer in Deutschland bleiben wollte. Klingt banal, ist aber in Großbritannien ganz anders gelaufen. Okay, Großbritannien hat nicht so ein Personalausweissystem wie wir hier, von daher ist es da alles anders geregelt. Aber da ist es durch Schludrigkeit der Menschen und mangelnde Bürokratie passiert, dass Menschen, die seit Jahrzehnten legal in Großbritannien leben, sogar von der Regierung angeworben wurden, plötzlich illegal waren und ausgewiesen wurden. So passiert mit der Windrush-Generation. Und die ganze Geschichte, die gibt's jetzt in dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Sei gegrüßt. Aber bevor es losgeht mit den Windrush-People, ein kurzer Blick nach Gotha. Da sind wir nämlich am 26.06. und zwar in der Stadthalle. Dort wird eine Stunde History live aufgezeichnet. Es geht um die jungen Pioniere in der ehemaligen DDR. Der Eintritt ist frei. Es geht los um 19 Uhr und anmelden muss man sich unter deutschlandfunknova.de.
Wir freuen uns sehr auf euch. Diesmal geht's aber um was anderes. Großbritannien hat ja, Matthias, nach dem Zweiten Weltkrieg das ähnlich gemacht wie Deutschland. Es wurden nämlich Menschen eben aus anderen Ländern angeworben als Arbeitskräfte, die den Wiederaufbau des Landes dann ermöglichen sollten. Im Fall von Großbritannien waren das vor allem Menschen aus der Karibik. Das erste Schiff mit Arbeiterinnen und Arbeitern kam dann 1948 in England an. Was sollten diese Menschen denn überhaupt in Großbritannien machen?
Naja, also aus dem Blickwinkel der Regierung, der damaligen betrachtet, sollten sie die Schäden des Zweiten Weltkriegs beheben. Sie sollten den akuten Arbeitskräftemangel ausgleichen, weil nämlich die britische Wirtschaft war bis dahin natürlich auf Kriegswirtschaft umgestellt worden. Mehr als die Hälfte der Produktion waren Kriegsgüter. Die Exporte waren drastisch gesunken. Der Staat war eigentlich, das muss man so deutlich sagen, bankrott. Und das wurde im August 1945 noch dramatischer, weil nämlich die US-Regierung das Leih- und Pachtgesetz von 1941 nicht verlängert hat. Dadurch hatten die USA Kriegsgeräte an die Alliierten liefern können. Der Umfang war damals rund 50 Milliarden. Und das Geld und die weiteren Kredite fehlten nun.
So, eigentlich bankrott, hattest du eben gesagt. Was hat die britische Regierung denn unternommen, um den Staatsbankrott noch irgendwie in dieser Situation verhindern zu können?
Ja, das kennen wir aus unserer Zeit. Wenn nichts mehr geht, dann nimmt man Kredite auf. Und zwar 3,7 Milliarden Dollar. Wow. Das war natürlich sehr viel mehr, als es heute war, auch bei den USA. Gleichzeitig wurden Sparmaßnahmen gemacht, zulasten der Menschen natürlich in England, damit mehr Exporte und damit auch mehr Einnahmen generiert werden konnten. Und die Kolonien sollten zur letzten Notstille Pfundreserven behalten. Und es gab Geld aus dem sogenannten Marshallplan. Über den haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht. Aber das war an Modernisierungsforderungen geknüpft und die mussten eben erfüllt werden.
Das klingt aber alles in allem danach, als wäre es den Menschen, der Bevölkerung in Großbritannien nicht sonderlich gut gegangen in der Zeit.
Ja, man muss mal sagen, das ist ihnen sehr schlecht ergangen und das war im Übrigen nicht anders als in anderen europäischen Staaten. Viele Lebensmitteleinschränkungen, die blieben lange erhalten. Ein Beispiel, Süßigkeiten blieben bis 1954 rationiert.
Wow.
Aber es rumorte natürlich in der Bevölkerung, weil die Lebensmittel Lebensmittel für die Bevölkerung in der britischen Besatzungszone in Deutschland abgezweigt werden mussten. Und gleichzeitig gab es 1945 den Wahlsieg der Labour-Partei als Ausdruck eben der Unzufriedenheit der Menschen. Der neue Regierungschef war Clement Attlee. Aber er konnte das Gefühl der Menschen für den Krieg und eine Art Belohnung in Anführungsstrichen verdient zu haben, eben auch nicht erfüllen. Aber ein Teil der Wirtschaft wurde nationalisiert, also heute würden wir sagen vergesellschaftet, und der bis heute existierende National Health Service eingerichtet. Und rund ein Fünftel der Wirtschaft wurde von der Regierung übernommen.
Und dann in diesen schwierigen Zeiten hat die britische Regierung auch noch fremde Menschen ins Land geholt. Innenpolitisch war das doch echt ziemlich riskant.
Ja, das kann man wohl sagen. Das erste Schiff, das war der Transporter Empire Windrush der Royal Navy, der kam im Juni 1948 in Essex an. An Bord waren 500 Personen, Männer, Frauen und Kinder, und sie kamen von den karibischen Inseln, die britische Kolonien waren. Und wegen des British Nationality Acts von 1948 waren diese Bürger der Kolonien eben auch britische Bürger. Und damit war ihre Einwanderung legal, aber es gab Ressentiments in der Bevölkerung und sehr schlechte Behandlung durch staatliche Stellen. Der Großteil der Männer musste kampieren in Tunnelschächten unter der U-Bahn. Im Krieg wurden diese Schächte als Luftschutzkeller genutzt.
Und wie das dann war, als diese Menschen in ihrer neuen Heimat angekommen sind, das hat sich Wiebke Lehnhoff aus dem History-Team für uns angeschaut.
Ende Mai 1948 verlässt ein Passagierschiff den Hafen der jamaikanischen Hauptstadt Kingston. Ziel: Großbritannien. An Bord sind mehr als 1000 Männer, Frauen und Kinder. Davon rund 800 von karibischen Inseln wie Jamaika, Barbados und Trinidad und Tobago. Also aus ehemaligen britischen Kolonien. Das Schiff trägt den Namen Empire Windrush. Eigentlich sollte es nur beurlaubte Soldaten wieder einsammeln. Zusätzlich wirbt die britische Regierung um ehemalige Soldaten, weil sie Arbeitskräfte im Land braucht, wegen der Verluste und Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs. Aber jetzt sind ungeplant viel mehr Menschen an Bord. Denn die Reederei will ihr Schiff auslasten und hatte eine Zeitungsanzeige geschaltet.
Reisemöglichkeit für Passagiere in das Vereinigte Königreich. Truppentransporter Empire Windrush legt um den 23. Mai ab. Fahrpreis: Kabinenklasse 48 Pfund, Mannschaftsdeck 28 Pfund.
Das wird heute in manchen Quellen als günstige Überfahrt bezeichnet. Dabei ist es damals teuer für die meisten Arbeiterinnen und Arbeiter, die dem Aufruf folgen. Doch sie hoffen auf einen besseren Neuanfang im Mutterland Großbritannien. Denn Jamaika erholt sich nur langsam von einem Hurricane, der die Insel ein paar Jahre vorher getroffen hat. Der Wirtschaft geht es schlecht, erinnert sich Sam King, einer der Auswanderer.
Ich sah keine Zukunft für mich. Ich wollte keine Bananen anbauen. Und dann stand in der Tageszeitung, dass dieser Truppentransporter in etwa 2 Wochen in Jamaika anlegen würde. Kosten für die Überfahrt 28 Pfund und 10 Schilling. So viel hatten normale Leute eigentlich nicht. Das entsprach damals dem Preis für 3 Kühe.
Aber irgendwie kratzen Sam und viele andere das Geld doch zusammen. Und dann müssen sie sich auf der wenig komfortablen Überfahrt einen Monat lang die Zeit vertreiben. Unter anderem mit Spielen, Tanzen und Boxen. Sam King weiß schon, was ihn in Großbritannien erwartet, denn er hat dort im Zweiten Weltkrieg bei der Royal Air Force gedient. Er will die anderen auf das Land vorbereiten.
Ich sagte ihnen, hört mal, Essen ist rationiert in England. Das versteht ihr gar nicht. Und es gibt wenig Unterkünfte, weil die verdammten Deutschen Großbritannien zerstört haben. Das heißt, Arbeit gibt's überall. Das Problem ist eine Unterkunft und was zu essen.
Trotzdem sind die Erwartungen vieler EinwanderInnen groß. Und der spätere Kulturschock auch. Schließlich erreicht die Empire Windrush am 21. Juni 1948 die Südküste von Großbritannien. Schon vor der Ankunft sorgt das vollbesetzte Schiff für Schlagzeilen. Eine Zeitung macht Fotos aus der Luft und titelt: Willkommen zu Hause, Evening Standard Flugzeug grüßt die Söhne des Empire. Diese Aufmerksamkeit kommt daher, dass zur selben Zeit ein neues Gesetz zur britischen Staatsbürgerschaft verabschiedet wird. Der British Nationality Act 1948. Damit werden alle, die in einer Kolonie eingebürgert wurden, automatisch Briten. Das Schiff legt in Tilbury an. Die Pathé Wochenschau berichtet:
Ankömmlinge in Tilbury. Die Empire Windrush bringt 500 Jamaikaner nach Großbritannien. Viele sind Ex-Soldaten, die England kennen. Sie haben diesem Land gut gedient. In Jamaika konnten sie keine Arbeit finden. Entmutigt, aber hoffnungsvoll sind sie zu uns gereist. Bürger des britischen Empire, die mit guter Absicht ins Mutterland kommen. Für viele müssen Jobs gefunden werden. Einige wollen nach Jamaika zurück, wenn es dort besser geworden ist.
Unter den Ankömmlingen ist auch der Calypso-Sänger und Komponist Lord Kitchener aus Trinidad. Er singt dem Reporter live seinen Song London is the place for me ins Mikro.
London is the place for me. London, this lovely city.
You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City.
Für Lord Kitchener ist das der Beginn einer internationalen Musikkarriere. Am nächsten Tag, am 22. Juni 1948, dürfen die Passagiere von Bord gehen. Deshalb wird der 22. Juni seit 2018 als Windrush Day gefeiert. Auch als Beginn einer modernen, multiethnischen Gesellschaft in Großbritannien. Außerdem steht seitdem das National Windrush Monument im Bahnhof Waterloo Station in London. Eine Bronzeskulptur, um an die eingewanderten Männer, Frauen und Kinder aus der Karibik zu erinnern.
Wie die ersten Arbeiter aus der Karibik nach Großbritannien kamen, das hat uns Wiebke Lehnhoff erzählt. Und wir vertiefen das Thema jetzt noch ein bisschen mit Franz Josef Brüggemeier. Er ist Historiker und einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Geschichte Großbritanniens im 19. und 20. Jahrhundert. Und er hat dazu auch einige Bücher geschrieben. Hallo, Herr Brüggemeier.
Ja, guten Tag.
Großbritannien war ja im Zweiten Weltkrieg ein bisschen geschützter, weil eben auf einer Insel. Aber Nazi-Deutschland hat Großbritannien ja auch über die Luft angegriffen und viele Fabriken und Wohnhäuser zerstört. Wie sehr hat England denn unter dem Zweiten Weltkrieg gelitten?
Das war nun mal ein Krieg, wie Sie gerade auch gesagt haben, der alle Teile Europas und der Welt betraf, also fast alle Teile betraf, Großbritannien selbstverständlich auch, im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg eben auch mit diesen Luftangriffen. Gleichzeitig aber sind insgesamt die Zahl der Verletzten und Gestorbenen viel, viel geringer als im Ersten Weltkrieg. Das soll jetzt überhaupt nicht zynisch klingen, sondern es ist eine Relativierung. Im Ersten Weltkrieg grob sind in Commonwealth etwa 1 Million Menschen vermutlich umgekommen, im Zweiten Weltkrieg eher 400.000, immer noch riesige Zahlen. Aber es zeigt schon, dass in der Wahrnehmung von vielen Briten der Erste Weltkrieg, der wirklich schreckliche war, der Zweite Weltkrieg auch noch schrecklich, aber nicht ganz so.
Premierminister war in dieser Zeit Winston Churchill, aber bei der ersten Wahl nach dem Krieg am 5. Juli 1945 wurde er direkt abgewählt. Warum?
Ja, der Zweite Weltkrieg wurde sehr früh sowohl in der Propaganda, aber auch in der Wahrnehmung als Krieg des Volkes, also the People's War, bezeichnet. Das heißt, wir werden den Krieg nur gewinnen, wenn wir alle zusammenhalten. Das war im Ersten Weltkrieg nicht ganz so deutlich und im Zweiten auch unter anderem, um vom Ersten zu lernen, wurde dann gesagt, okay, das sind wir alle, wir müssen kämpfen, wir müssen Opfer bringen und entsprechend groß war die Erwartung, anschließend belohnt zu werden. Diese Erwartung gab es nach dem Ersten Weltkrieg auch, wurden damals sehr enttäuscht und jetzt war ziemlich klar, wir möchten nicht nochmal enttäuscht werden und wenn wir da eine größere Sicherheit haben wollen, ist Labour die bessere Alternative. Also Churchill war klar der Gewinner des Krieges. Es war nicht so klar, ob er den Frieden so sichern würde, beziehungsweise den Aufbau und die Besserung, die Reformen, die erwartet wurden, wie eine Labour-Regierung. Und deshalb hat er verloren. Er persönlich war völlig entsetzt, viele Konservative auch. Aber es war ein ziemlich klarer Trend.
Wie ging es denn den Menschen in Großbritannien? Wie war deren soziale Situation Ende der 1940er Jahre?
Naja, es ist klar, sie sind gerade durch den Krieg gekommen. Aber wenn Sie das jetzt mit Europa vergleichen, Sie haben eben schon gesagt, es gibt praktisch keine Kriegshandlung. Entsprechend sind die Zerstörungen viel geringer. Großbritannien ist aus dem Zweiten Weltkrieg vielleicht mit Ausnahme der Schweiz deutlich besser herausgekommen als andere europäische Länder. Wenn man den Pro-Kopf-Einkommen nimmt, einen Wohlstand gab, der bis in die 60er Jahre an der Spitze Europas lag. Also immer wieder relativ. Es ist nach einem Krieg, es ist viel passiert, aber verglichen mit anderen europäischen Ländern war Großbritannien viel, viel besser aufgestellt oder viel, viel besser noch ausgestattet.
Und in diese Situation wurden dann Arbeitskräfte aus der Karibik ins Land geholt. Warum das?
Naja, mit den Karibik-Arbeitskräften ist so eine Sache. Erstmal gab es einen gewissen Bedarf an Arbeitskräften, aber auch viele Personen in Europa schon, die einen Platz suchten. Es gibt viele Vertriebene, es gab viele Leute, die als Displaced Person, also nicht in ihrem Land, leben konnten. Oder auch vor allen Dingen, nachdem viele Länder ja unter sowjetische Herrschaft gerieten, nicht dorthin zurück wollten. Das war schon mal die erste große Reserve, die in Großbritannien, wenn man so will, abgezapft wurde. Und danach ist die nächste große, sind die traditionellen Zuwanderer aus Irland. Karibik waren die Zahlen sehr, sehr klein. Und von Anfang an war die, ja, sozusagen der allgemeine Empfang oder die, wir würden ja heute sprechen vom Willkommen, das war so wenig ausgeprägt, da hat dann lange, lange keine Zuwanderung, keine nennenswerte stattgefunden.
Wie wurden dann diese Menschen empfangen?
Die waren ja im Zweiten Weltkrieg, viele von ihnen waren Soldaten. Das war das Commonwealth oder das Empire. Waren sie ja, und nochmal 48 bestätigt durch ein Gesetz, sie waren alle Untertanen der Königin, hatten eigentlich alle das Recht, in jedem Teil des Königreichs, des riesigen weltweiten Königreichs zu leben und hatten sich ja im Krieg auch viele Verdienste erworben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren ihre Heimatländer, also gerade die Karibik, wirtschaftlich ziemlich problematisch. Die andere große Ausreiseroute damals waren eigentlich die USA. Da wurde es aber schwieriger. Und von daher gab es einen verbreiteten Wunsch. Wir haben jetzt gekämpft. Wir waren sowieso im Krieg in Großbritannien. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da nicht doch eine bessere Lage finden. Also es ist eher ein Wunsch von vielen. Allerdings die Zahlen bleiben gering. Es geht am Anfang ein paar hundert oder 2000. Und der Empfang war eigentlich ja bestenfalls frostig.
Also eher keine gute Grundsituation, wenn man neu in ein Land zieht und dort bleiben will. Danke Ihnen, Franz Josef Brüggemeier, für die Informationen.
Ja, bitteschön.
Und die Machtsituation in Großbritannien, die hat sich in der Zeit ja auch verändert, Matthias. Großbritannien war ja nach dem Zweiten Weltkrieg noch eine große Kolonialmacht. Aber so richtig stabil war das ja auch nicht mehr. Wo gab es da die ersten Veränderungen?
Naja, der bedeutendste Verlust, das war sicherlich Indien im August 1947, dann ein Jahr später Birma, das heißt heute Myanmar, und Ceylon, das ist das heutige Sri Lanka. Und es endete eben das Völkerbundmandat in Palästina. Aber abgesehen von Indien, das britische Empire hatte noch Bestand und es war tatsächlich immer noch ziemlich groß.
Und die Menschen, die mit der Windrush kamen, die waren ja auch aus Kolonialgebieten, nämlich eben vor allem aus der Karibik. Wie sah es denn da aus?
Naja, sie sahen ein ganz kleines bisschen anders aus. Die britischen Kolonien dort, das waren sogenannte Kronkolonien. Sie standen in besonders enger Verbindung zur britischen Kolonialmacht. Sie wurden durch einen Gouverneur verwaltet, hatten relativ hohe Selbstverwaltung. Und die karibischen Inseln, die bestanden bis in die 1960er und 70er Jahre als Kolonien. Trinidad and Tobago zum Beispiel, St. Lucia, die Kaimaninseln, Jamaika, Grenada oder auch die Bahamas. Und von diesen Inseln kamen die Menschen auf der Windrush, das war ein Kulturschock, als sie in England angekommen sind, weil sie keineswegs mit offenen Armen empfangen wurden.
Nicht mit offenen Armen empfangen, sagt Matthias. Und was sagt Markus Häfliger? Er ist früherer London-Korrespondent der Neuen Züricher Zeitung. Das fragen wir ihn. Hallo, Herr Häfliger.
Guten Tag.
Wie viele Menschen sind in dieser Zeit überhaupt nach Großbritannien eingewandert?
Wenn man die Passagiere des Schiffs, das dieser ganzen Bewegung den Namen gegeben hat, nämlich der Empire Windrush, nimmt, die kam im Sommer 1948 die Themsemündung hoch und legte dann in Tilbury an bei London. Dann waren das etwa 500 Passagiere, aber das nahm mit ähnlichen Transporten in den folgenden Jahren zu, vor allem dann in den 60er Jahren. Und bis 1971, als die Freizügigkeit aufhörte und die Leute aus den ehemaligen Kolonien nicht mehr einwandern konnten, rechnet man heute etwa mit 500.000 Einwanderern, die in diesen zwei Jahrzehnten nach England gekommen sind.
Sie haben eben schon gesagt, man nennt sie Windrush-Generation, weil das erste Schiff so hieß.
Ja. Ja, es war nicht einmal das erste Schiff, das derart Einwanderer aus der Karibik vor allem nach England gebracht hat. Aber es war das erste, das mit Fanfaren begrüßt wurde, als das Schiff die Themsemündung hochkam und dann in Tilbury anlegte. Da haben also Politiker der Regierung, der Tory-Regierung damals, gesprochen und die Einwanderer willkommen geheißen. Und es war auch insofern symbolträchtig, als das Schiff bei der Hinfahrt in die Karibik, also in die entgegengesetzte Richtung über den Atlantik, zunächst einmal gebürtige Jamaikaner, die im Zweiten Weltkrieg in englischen Diensten gestanden hatten, zurücknahmen. Die waren demobilisiert worden und die langten in der Karibik, also in Jamaika in den meisten Fällen an und sahen, dass es da keine Arbeitsplätze gab und haben sich dann kurzerhand entschlossen, den Rückweg wieder anzutreten und zurück nach Großbritannien zu gehen, um dort einen Job zu finden.
Das heißt, diese Menschen, das waren im Grunde Rückkehrer in die neue Heimat und nicht so viele neue Migrationen aus Kolonien und Exkolonien.
Ja, und das ist wichtig. Man kann sich ja fragen, warum waren das vor allem sogenannte Westinder, also Leute aus der britischen Karibik, so nannte man sie damals und nennt sie auch heute noch West Indies, also die Länder des Commonwealth in der Karibik. Und warum kamen sie zum Beispiel viel weniger aus Bangladesch oder Indien oder auch aus afrikanischen Kolonien? Und das lag daran, dass die Briten im Zweiten Weltkrieg vor allem Westinder und vor allem Jamaikaner rekrutiert hatten. Die machten das Bodenpersonal der Royal Air Force aus, das in diesen Kriegsjahren überhaupt erst entwickelt wurde. Und die hatten dort auch eine mechanische Lehre gemacht und so weiter. Und die kannten also England aus ihrer Zeit in den Kasernen dort.
Großbritannien hatte aber ja noch andere Ex-Kolonien weltweit, nicht nur in der Karibik. Wieso sind trotzdem vor allem Menschen von dort nach Großbritannien gekommen und nicht so viele andere Commonwealth-Bewohner?
Es gab beides, aber man kann sagen, so den Lead, also die auch die Stimmung, und die haben ja weitererzählt, was sie in England angetroffen hatten. Und das war für viele halt das, was man Moderne nannte und nennt. Also kurze Kommunikationswege, einen öffentlichen Verkehr. Dann darf man nicht vergessen, in diesen Nachkriegsjahren wurde das britische Gesundheitswesen erst aufgebaut. Das war etwas, das gab es in Jamaika jetzt vor allem nicht. Die meisten kamen aus Jamaika. Und die haben dann auch schon damals, also in den ersten Jahren, Familienangehörige mitgenommen. Andere kamen dazu. Man muss wissen, dass Jamaika unter großer Armut litt. In diesen Kriegsjahren waren sehr viele Handelswege abgeschnitten gewesen. Es war auch ein agrarisch geprägter Staat. Auf dem Land gab es sehr große Armut. Und die Leute kamen also sehr, das war ein Boden, ein fruchtbarer Boden, auf den die Anreize in Großbritannien, eine Arbeitsstelle zu finden, auf fruchtbaren Boden fielen.
Hat diese Windrush-Generation die britische Gesellschaft geprägt?
Ja, auf jeden Fall. Also sie war der Beginn dessen, wofür man Großbritannien heute kennt, nämlich die am stärksten multikulturell geprägte Gesellschaft Westeuropas zu sein. Es kam nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal in größerer Zahl Schwarze ins Land. Sie ließen sich in Quartieren wie Notting Hill und Brixton in London nieder. Sie prägten vor allem die Jugendkultur. Sie brachten Jazz mit oder waren auch Musiker und spielten dann in den Jazzclubs, die neu entstanden waren in der Stadt. Und es gab dann vor allem auch etwas, das in den Ende 50er Jahren zum ersten Mal entstand, den sogenannten Notting Hill Carnival. Er war gegründet worden als Antwort auf rassistische Ausschreitungen, also rassistische Gegner dieser Einwanderungspolitik. Und er ist ein jedes Jahr stattfindendes Ereignis im Hochsommer, komischerweise. Es ist ein Karneval. Meistens ist es sehr warm und heiß. Und er hat einen Kontrapunkt gesetzt zur damals ja noch sehr kühlen, auf Emotionskontrolle bedachten britischen Mentalität von damals.
Waren diese Menschen dann auch in die Gesellschaft integriert? Also hatten die Eingewanderten auch volle Bürgerrechte zum Beispiel?
Das war die Idee, ja. Also man hatte 1948 ein neues Nationalitätengesetz geschaffen oder überhaupt erstmals eines geschaffen. Und da wurden die Bürger aller Kolonien als Citizens of the United Kingdom and Colonies registriert. Und das stand dann auch in ihren Pässen. Und damit verbunden waren eigentlich alle Rechte, also das Recht, sich niederzulassen, zu arbeiten, auch die Arbeitsstelle zu wechseln, wann sie wollten, die Familie nachzuziehen. Auch politische Rechte waren darin enthalten. Es hatte nur einen Haken. Das war der, dass es ja hieß, dass sie Bürger des Vereinigten Königreichs und der Kolonien waren. Und dieser Zusatz, den hatten ja Briten, die in Großbritannien lebten, nicht in ihrem Pass stehen. Und dieser Zusatz war zunächst einmal unschuldig, aber er machte die Tür auf, um eine Unterscheidung zu treffen, die bei späteren Reformen der Einwanderungspolitik die Möglichkeit bot, diese Einwanderer aus den ehemaligen Kolonien auszuschließen vom Einwanderungsrecht. Und das hat man dann auch immer stärker gemacht in den 60er Jahren bis zu dem Gesetz 1971, das eigentlich die Einwanderung aus den ehemaligen Kolonien unterband und beendete. Es galt nicht rückwirkend, also die Menschen, die eingewandert waren, die behielten ihre Rechte. Aber wenn sie es beispielsweise versäumt hatten, ihre Pässe nicht nachzuziehen, nicht auszufüllen, und man darf nicht vergessen, in Großbritannien herrschte und herrscht immer noch keine Meldepflicht auf irgendwelchen Einwanderungsämtern, dann konnte es sein, dass ihre Rechte prekärer Natur waren und sie sie unter Umständen verlieren konnten.
Sagt der Journalist Markus Häfliger. Danke Ihnen für die Information.
Herzlichen Dank.
Kommen wir zur Aufdeckung dieses sogenannten Windrush-Skandals 2018, Matthias. Ausgelöst wurde das Ganze ja durch einen Zeitungsartikel. Aber was ist da passiert?
Also eine Frau aus Jamaika macht in diesem Zeitungsartikel öffentlich, was sie seit 50 Jahren in Großbritannien erlebt hat. Nämlich, sie wurde als Illegale eingestuft und sollte abgeschoben werden. Das ging zurück auf verschärfte Regeln, die eingeführt wurden im Jahr 2012 durch die damalige Innenministerin Theresa May. Die kennen wir dann als spätere Premierministerin. Mhm. Man sollte nun auf einmal Aufenthaltsgenehmigungen vorlegen bei der Wohnungssuche, bei der Nutzung des NHS oder auch am Arbeitsplatz. Der Haken aber: die Windrush Generation, die hatten keine Papiere und ihre Kinder auch nicht. Also waren sie nach 2012 auf einmal illegal.
Und warum wurden diese Regeln auf einmal verschärft?
Also Ausländerfeindlichkeit würden wir hier sagen. Rassismus spielt bei einigen sicher auch eine Rolle. Und Theresa May, die damalige Innenministerin, hat 2012 einen wirklich, sagen wir mal, folgenschweren Satz getan, der lautet, ich zitiere: Das Ziel ist es, hier in Großbritannien ein wirklich feindliches Klima für illegale Migranten zu schaffen. Wow. Und das wiederum ging dann einher damit, dass das Innenministerium die Bürger ermunterte zu denunzieren, wenn sie der Meinung waren, dass die Nachbarn Illegale waren. Und das ist tatsächlich starker Tobak.
Das Ganze kam ja raus durch Zeitungsartikel, die von der britischen Zeitung Guardian veröffentlicht wurden. Nicht da, sondern bei der Welt als Korrespondentin für Großbritannien arbeitet Stefanie Bolzen. Deshalb hat sie den Skandal 2018 auch vor Ort miterlebt. Hallo Stefanie.
Hallo.
Wie kam es eigentlich dazu, dass irgendwas zu diesem Thema recherchiert wurde?
Es gab Berichte schon 2017 und auch nicht nur im Guardian, auch in anderen Zeitungen und vor allem auch gab es britische Abgeordnete, vor allem in London, die von ihren Constituents, also von den Leuten in ihrem Wahlbezirk angesprochen wurden, dass die eben Briefe bekommen hatten vom Home Office, also was das britische Innenministerium ist, dass sie eben vorlegen müssten, dass sie legal im Land sind. Das Ganze wurde dann aber richtig groß, als dann eben Amelia Gentleman, das ist eine recht bekannte, auch sehr gute und preisgekrönte Autorin und Investigativreporterin des Guardian, die hat sich das Ganze dann mal näher angeguckt und hat dann eben eine ganze Reihe von Leuten getroffen, gefunden und dann auch interviewt. Viele von denen schon älter, also teilweise über 70, teilweise über 80, die eben berichtet haben, dass sie auf einmal vom Innenministerium angesprochen wurden, dass sie eben illegal im Land seien. Sie müssten ganz viele Papiere vorweisen. Und ja, damit kam das Ganze dann so langsam ins Rollen und wurde dann wirklich zu einer riesigen Lawine.
Diese ganzen Regeln für Migranten, die sind ja auch immer wieder verschärft worden, unter anderem dann 2012 unter der damaligen Innenministerin Theresa May. Das und ihre Art, damit umzugehen, ein Zitat davon hat Matthias ja eben schon gebracht, das hat diesen Skandal ja nochmal vergrößert.
Ja, also man muss das Ganze in einem größeren Kontext sehen. 2010 kam eben David Cameron an die Regierung. Das war dann damals eine Koalitionsregierung mit den Liberaldemokraten. Und eines der großen Versprechen, das David Cameron gemacht hat, das war nicht nur der Brexit, der dann leider auch irgendwann Realität wurde, sondern er hat auch schon ganz früh in seiner Regierungszeit gesagt, er werde die Netto-Migration auf unter 100.000 senken. Also damals war die bei über 250.000. Das war natürlich noch zu EU-Zeiten. Da wanderten sehr, sehr viele EU-Bürger ins Land. Das wurde von vielen kritisch gesehen, von anderen sehr, sehr positiv, weil es absolut der britischen Wirtschaft geholfen hat und einfach auch die Arbeitskräfte benötigt waren. Aber es sorgte eben auch für Unmut, vor allem in der konservativen Partei. Und dann hat eben David Cameron gesagt, ich sorge jetzt dafür, dass weniger Migranten ins Land kommen, hat dann auch eine Zahl genannt, eben unter 100.000. Und das war dann sozusagen die Benchmark, an der die Tories sich messen lassen mussten. Gut, und dann zu der Zeit war eben Theresa May Innenministerin, die ja dann später auch Premierministerin wurde nach dem Brexit. Sie ist eigentlich, muss man anerkennend sagen, sie war eine gute Innenministerin daran gemessen, dass sie die am längsten amtierende Innenministerin in, ich glaube, 120 Jahren war.
Wow.
Und ja, das ist eine Leistung, weil das ist so wie in Deutschland der Verteidigungsminister ist, in Großbritannien der Innenminister, der absolute Schleudersitz. Und Theresa May hat dann eben eher intern im Innenministerium 2012 diesen Slogan des Hostile Environment ausgegeben, also das feindselige Umfeld. Da gab es dann auch so berüchtigte kleine Vans, so kleine Lastwagen, die fuhren durch Ost-London mit so Slogans drauf, dass Leute, die illegal seien, besser das Land verlassen sollten und so weiter. Das war dann wieder sein eigener Skandal. Auf jeden Fall im Rahmen des Windrush-Skandals kam dann eben heraus, dass das Home Office, also das Innenministerium, sich interne Targets, also Zielmarken gesetzt hat, wie viele Menschen deportiert werden müssen pro Jahr. Und so hat sich das Innenministerium auch ein bisschen selber unter Druck gesetzt. Und dann hat man halt überall geguckt, wo kann man irgendwie Leute loswerden. Das muss man wirklich so krass sagen. Und ja, und da fiel dann eben auch der Blick auf diese sogenannte Windrush-Generation, ältere Menschen, die vor 1973 eingewandert sind und die eben gar keine Papiere hatten.
Das heißt, das war den Politikern bekannt, dass es diese Menschen gibt. Als der Skandal dann öffentlich geworden ist, wie ist die Politik und wie ist die Öffentlichkeit dann damit umgegangen?
Das ist jetzt auch schon 4 Jahre her, 2018, als das dann so richtig groß wurde. Es gab eben immer mehr Artikel, Berichte darüber, was eben einzelnen Menschen passierte. Und an einen Fall kann ich mich besonders gut erinnern. Das war ein älterer Mann hier in London, ich glaube in Tottenham, der nicht mehr zum NHS gehen durfte. Also NHS ist ja der staatliche Gesundheitsversorger. Das funktioniert ja hier in Großbritannien ein bisschen anders. Da gibt es keine Krankenkassen, da gibt es eben einen großen Gesundheitsversorger. Und der ist sozusagen frei, also den zahlt man auch über seinen Lohn, aber da kann jeder hingehen und da gibt es auch keine Krankenkassenkarten oder sowas, das kennt man hier gar nicht, man geht da einfach hin. Und dieser Mann war halt schon recht betagt und auch ein bisschen krank und auf einmal wurde ihm gesagt, er wird beim NHS nicht mehr behandelt. Er müsste jetzt doch mal vorweisen, dass er legal im Land sei. Man muss sagen, das war einer von denen, die wirklich seit ihrer Kindheit schon in London lebten, mit den Eltern damals gekommen war. Die Eltern hatten Papiere, aber er selber hatte nie einen Reisepass oder auch einen Personalausweis gibt es hier eh nicht. Aber das sind Menschen, die, sagen wir mal, gelebt haben, die sind hier als Kleinkinder hingekommen, haben hier ihre Familien großgezogen, haben Arbeit gefunden, haben ein ganz normales Leben gelebt, haben das Land halt nie verlassen, weil sie auch das Geld dazu nicht hatten, brauchten also auch nie Papiere. Ja, und denen wurde dann zum Beispiel der Zugang zum Gesundheitssystem verwehrt. Die konnten kein Konto mehr eröffnen, die konnten teilweise kein Geld mehr von der Bank abheben und so weiter. Es war also eine Diskriminierung der allerschlimmsten Art. Und das wurde natürlich dann bekannt durch Medien, aber auch im Parlament, wo viele Abgeordnete dann im Unterhaus die Regierung an den Pranger gestellt haben.
Das heißt aber, diese Menschen waren im Grunde ganz normaler, und das klingt jetzt sehr, sehr böse, wie ich das sage, aber sie waren ganz normaler Teil der Gesellschaft.
Ja klar, natürlich. Das waren ganz normale Leute, die viele Jahrzehnte gearbeitet hatten. Also viele von denen waren jetzt halt schon Rentner, weil es ging ja um Leute, die vor 1973 nach Großbritannien gekommen waren. Die haben halt, was weiß ich, also man sieht in London ist zum Beispiel, ist es ganz typisch, wenn man ins Amt geht, sagen wir mal zur Art Council, also was hier so das Rathaus ist, da gibt es sehr viele Caribbeans, also Nachfahren von Menschen, die in der Karibik geboren waren, was dann eben ehemalige Kolonialgebiete waren, die aber hier als Kleinkinder gekommen sind und ganz normal hier gelebt haben, wie jeder andere, und sich als Briten selbstverständlich identifizieren und auch Briten sind, aber nicht die Papiere hatten und auch nie darüber nachgedacht hatten, die Papiere zu beantragen. Man muss dazu sagen, Großbritannien ist da auch ein bisschen anders als Deutschland. Also in Deutschland kriegt man ja nicht mal einen Mietvertrag, wenn man nicht erstmal beim Einwohnermeldeamt war. Hier gibt es kein Meldesystem. Also hier gibt es keinen Personalausweis, hier gibt es auch kein Meldesystem. Und wenn man irgendwo zum Beispiel ein Darlehen bei der Bank haben will oder so, dann muss man einfach Kontoauszüge vorzeigen, damit man beweist, dass man eben schon länger im Land war und hier auch sozusagen tätig war und ja dem normalen Leben nachgegangen ist.
Gab es denn irgendwelche Folgen von diesem Skandal?
Ja, eine ganze Menge Folgen gab es. Also es wurde halt immer größer, es wurde auch immer, sagen wir mal, aggressiver, der Ton im Parlament. Ich kann mich daran erinnern, David Lammy ist einer der Labour-Abgeordneten, dessen Eltern stammen selber, ich glaube, aus Afrika, der eben viele, viele Mitbürger hatte in seinem Wahlbezirk, die zu ihm gekommen sind, solche Geschichten erzählt haben. Er ist dann die damalige Innenministerin Amber Rudd angegangen im Parlament. Die musste dann auch in den Ausschuss, in den Innenausschuss. Und da hat sie so ein bisschen geflunkert, da hat sie gesagt, nein, es gibt keine Zielmarken oder ja, davon weiß ich nichts. Angeblich war ihr ein Papier vorgelegt worden, das war so durchgestochen worden, dass sie dieses Papier bekommen hatte, wo halt diese Zahlen drin standen. Und sie hat dann gesagt, nein, nein, davon wusste ich nichts. Und ein paar Tage später musste sie dann zugeben, sie wusste sehr wohl davon und musste dann, ich glaube, das war im Mai 2018, ist dann Amber Rudd von ihrem Amt zurückgetreten.
Der Blick aus Großbritannien auf den Windrush-Skandal haben wir gehört von der Journalistin Stefanie Bolzen. Danke dafür.
Sehr gerne.
Wir sind am Ende dieser einen Stunde History angekommen, Matthias. Es ist Zeit für ein Fazit. Wir haben in dieser Sendung gehört, dass mit den Menschen der Windrush-Generation bei der Ankunft nicht sonderlich gut umgegangen wurde. Trotzdem hat es dann 2018, als der Windrush-Skandal bekannt wurde, einen ziemlich großen Aufschrei gegeben. Hat das Großbritannien verändert?
Also von außen betrachtet muss man natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber bei der Brexit-Debatte, die ja auch in dieser Zeit stattgefunden hat, kamen die Ressentiments gegen Ausländer wieder hoch. Und es wurde damit argumentiert, den Zuzug bremsen zu müssen, die Sozialsysteme zu entlasten, vor allem eben das Gesundheitssystem. Und nach dem Brexit wurde das ja zum Teil auch in die Tat umgesetzt, sehr zum Schaden der Wirtschaft, wie man jetzt sieht. Die nach 2012 hier und da auch von Regierungsmitgliedern öffentlich geäußerten Vorbehalte, sagen wir mal vorsichtig, gegen Ausländer, die rufen nach Reduzierung ihrer Zahl und das Aufstellen von Regeln, die man nicht einhalten kann, das sind Zeichen für eine gespaltene Gesellschaft. Aber wir sollten wirklich vorsichtig sein, denn auch in den Staaten der Europäischen Union und in den USA gibt es das, und das ist auf keinen Fall gut.
Auch in der nächsten Eine Stunde History sprechen wir über Zuwanderung und über den Umgang mit Menschen, die in ein Land einreisen, um dort zu leben und zu arbeiten. Dann geht es aber nicht um Großbritannien, sondern um die Asyldebatte in Deutschland Anfang der 1990er Jahre. Bis dahin, euch eine schöne Zeit.
Und wir sehen uns am 26. Juni in Gotha in der Stadthalle um 19 Uhr. Es geht um die jungen Pioniere. Anmeldung unter deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.